Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich starte heute mit einer Geschichte, einer wahren Geschichte von den drei amerikanischen College-Studenten Isaac, John und Andy. Diese drei hatten sich versprochen, eines Tages eine Kirche zu gründen. Es sollte eine Gemeinde sein, in der sich Menschen, die normalerweise nicht in die Kirche gehen würden, wohlfühlen würden, in der sie ankommen könnten. Nach dem College gingen die drei jungen Männer aber zunächst verschiedene Wege und heirateten und begannen einen Job. Nach ein paar Jahren rief dann einer von ihnen einen anderen an und sagte: Sag mal, war das eigentlich damals nur ein Traum oder werden wir unser Versprechen wirklich halten? Und wirklich, dieser Anruf weckte sie auf. Sie gaben ihre Arbeit im Jahr 2002 auf und trafen sich an einem Ort in Florida. Dann zunächst einmal begann ihr Dienst in einem kleinen Mehrfamilienhaus und da starteten sie mit einer Hausgruppe. Aber das wurde sehr schnell zu klein. Sie mussten einen größeren Raum mieten. Danach wurde es ein kleines Theater. Dann mit zwei Gottesdiensten, damit auch die Sonntagsschulpersonal teilnehmen konnte. Zu diesen Zeiten kamen ca. 300 Besucher. Aber sie wuchsen und wuchsen weiter. Müssen immer größere Räume mieten, bis zu einem Gebäude, wo dann am Ende 5000 Menschen jeden Sonntag die Gottesdienste besuchten. Während einer NTM-Konferenz in Florida habe ich diese Gemeinde auch selbst besucht. Die ist immer noch größer geworden. Und Zeitungen sprachen sogar von einer der am schnellsten wachsenden Gemeinden in den Staaten. Einer von ihnen, der Isaac, das war ein besonders begabter junger Mann, der wurde Hauptpastor. Und er hatte eine ganz besondere Art, wirklich die Menschen herauszufordern. Seine Predigten veränderten Leben. Aber ein paar Jahre später begannen Probleme. Und es kam zu einer Krise. Die Kirchengemeinde wuchs nicht mehr, auch nicht mehr geistlich, weil sich Isaac verändert hatte. Er wurde schließlich von der Kirche entlassen, hatte massive Alkoholprobleme, stürzte sich zudem in eine Affäre und seine Frau verklagte ihn wegen häuslicher Gewalt. Einige Zeit später beging Isaac im Alter von 36 Jahren Selbstmord. Ein vielleicht düsterer Start, werdet ihr denken. Ich wurde aber herausgefordert, über ein Thema heute Morgen zu sprechen, weil das Alte Testament Lektionen, die wir durch die ehrliche Schilderung ihrer Charaktere haben, eine absolute Aktualität haben. Aus der sehr guten Predigtreihe von Wolfgang Bühne über Charakterschwächen und Charaktersünden im Leben von Christen habe ich zudem einige Gedanken übernommen. Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, wie Charakterschwächen, Charaktersünden unser Leben und Vorbild schädigen. Wie gesagt, man könnte jetzt denken, das ist aber kein erhebendes Thema für einen Sonntagmorgen, aber mir war das wichtig. Und außerdem ist es mein Gebet, dass Gott heute zu dir sprechen wird durch dieses Thema. Und ich habe gedacht, zu Anfang könnte man ja mal so kurz überlegen, ein paar Beispiele aus der Bibel zu finden, wo wir das Muster im Leben von Menschen finden, die eine bestimmte, ja man könnte sagen, eine wiederholende Schwäche in ihrem Leben zeigten. Erstmal die Frage an euch. Fällt euch da jemand ein, wo ihr denkt, na, die Person aus der Bibel, da war irgendwie immer wieder was? Der Abraham, ja, darüber reden wir heute. Gut, ja, danke Norbert. Ja, genau. Richtig. Genau darum wird es heute gehen, ja.
Und Petrus?
Petrus, ja, der kommt später auch noch. Richtig, warum? Sagst du noch einen Satz dazu?
Ja gut, er war halt schnell mit dem Mundwerk vorne.
Genau. Ja, sehr gut. Alttestamentlich habe ich sofort persönlich an den Simson gedacht. Dieser Mann hatte ganz offensichtlich ein Problem mit dem weiblichen Geschlecht. Er hatte eine Schwäche für oder mit den Augen, die Augenlust. Dann habe ich denken müssen an den König Josaphat. Ein König, der uns eigentlich ein so guter König, aber er hatte diese eine entscheidende Schwäche. Er konnte nicht Nein sagen zu schlechten Bündnissen. Er hat zu dem Ahab, hat er sich in den Krieg treiben lassen. Und noch schlechter würde ich fast sagen, er hat nicht Nein zu einer arrangierten Ehe gesagt mit dem gottlosen Joram als Schwiegersohn. Oder ganz bekannter König, der David. Da musste ich dran denken, was fällt denn bei David auf, bei all den tollen Sachen, die er hat? Fällt doch auf, dass er immer wieder versagt hat, wenn es um die richtige Handhabung von den Fehlern seiner Kinder ging. Und Markus hat es gesagt, ein vorlautes Mundwerk. Ja, ich, wenn alle dich verlassen, aber ich doch nicht, Herr. Ja, ich werde für dich sterben, sagt er. Also, wie gesagt, es könnten noch viele andere kommen, aber wir merken, das sind immer so, wo nicht nur einmal in der Bibel von einem Erlebnis berichtet wird, sondern das scheint so ein bisschen prägend zu sein. Und ich möchte heute Morgen über drei Punkte mit euch reden, über dieses Thema. Das erste, was ist eigentlich ein Charakter? Was ist eine Charakterschwäche? Wo kommt das her? Dann, das wird der Hauptteil sein, möchte ich mit euch den Abraham anschauen. Ein Mann des Glaubens, ja, und der Charakterschwäche. Und schließlich ganz kurz am Ende, welche Lektionen können wir daraus lernen? Also, das ist der Fahrplan für heute Morgen. Zunächst einige Gedanken zum Thema Charakter und zur Charakterschwäche. Was bedeutet eigentlich das Wort Charakter? Nun, es kommt aus dem Altgriechischen und ist ein Bild im Wesentlichen. Und zwar ein Bild, das von Charakter heißt die geprägte Münze oder der Prägestempel. Ja, also da kam es her, man prägte Münzen und das ist das Bild, was für den Charakter verwendet wurde. Es gab den frühen Ausspruch, Charakter prägt Reichtum. Dadurch, ja, weil man konnte ja über diese Münzprägung, konnte man zu Reichtum gelangen. Und interessant ist das, dass wir das Stichwort ja später umgekehrt haben, denn was haben wir gesagt? Geld verdirbt den Charakter. Oder ist doch bekannt, ne? Genau, dieses Stichwort. Das war also so in diesen frühen Jahrhunderten. Und später im Talmud, auch interessant, wurde Charakter, ab dem ca. 12. Jahrhundert, wurde dann Charakter verstanden als die Summe gottgefälliger Verhaltensmuster. Auch sehr interessant. Die Summe gottgefälliger Verhaltensmuster. Daher also der Begriff Charakter. Und was ist eine Charakterschwäche? Und da habe ich mal so ein bisschen zusammengetragen, was man so im Internet findet. Mangelnde Bereitschaft oder mangelnde innere Stärke, eine mangelnde Bereitschaft, den eigenen Überzeugungen zu stehen. Charakterschwäche ist mangelnde Stabilität. Es bedeutet Labilität. Jemand, der sagt, dass er etwas Bestimmtes tun wird und es nicht ausführt, gilt als charakterschwach. Und eine noch größere Charakterschwäche zeigt sich in einem, der seine eigenen ethischen Überzeugungen nicht umsetzt. Charakterschwäche zeichnet sich laut Lexikon dadurch aus, dass sie Stück für Stück das Rückgrat des Trägers bricht und so sein Opfer ein völlig flexibles Handeln ermöglicht. Das heißt, man sagt dann ja, der hat kein Rückgrat. Die lässt sie dann als Menschen erscheinen, die wie einem Kaugummi vergleichbar sind. Von dem Abraham Lincoln soll der Satz kommen, fast alle Menschen können die Not überstehen. Aber wenn du ihren Charakter prüfen willst, gib ihnen Macht. Auch eine spannende Sache. Der Mann muss es wissen, der war Präsident. Vielleicht sprechen wir ja auch einfach nur von Schwächen manchmal. Doch ich denke, wir müssen uns fragen, ist das nur so eine Schwäche von uns oder ist es zu einer negativen Angewohnheit geworden? Hat es sich vielleicht in unserem Leben zu einer Charaktersünde verhärtet? Und ich möchte uns da ein paar Beispiele sein und es ist wirklich so, ich schaue da in mein eigenes Leben hinein und bin schon erschrocken auch, was ich da sehe. Also von daher, denkt nicht, dass ich da euch heute anpredige, sondern ich bin ganz oben auf der Liste und predige das mir zuallererst selber. Aber lasst uns mal so ein paar Beispiele sein oder auch anschauen, wo wir merken, das können solche Charaktersünden sein. Da ist das erste Mal der Stolz. Darüber also, wie du und ich, wie wir anderen begegnen, wie wir auftreten. darüber, was wir getan haben, wie wir Dinge tun, unsere Arbeitsbelastung, die wir tragen können und so weiter. Die Gefahr besteht darin, sich mit anderen zu vergleichen. Und ich denke, beim Stolz ist es so, das machen wir oft natürlich so, dass wir dann besser abschneiden und dass eine Arroganz sich zeigt oder in sich birgt. Also Stolz, ganz ohne Zweifel eine solche Charaktersünde. Oder Übertreibung. Jedes Mal, wenn wir etwas erzählen, wird der Fisch größer. Kennt ihr das? So diese Geschichte. Wir fügen etwas hinzu, um im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, um die Geschichte noch schöner aussehen zu lassen. Oder Geiz. Ist es einfach für dich zu geben? Erwartest du etwas zurück im Grunde deines Herzens, wenn du etwas gibst? Ist es schwer für dich, Dinge zu verschenken, anderen Menschen Gutes zu tun? Aggression oder Wut. Vielleicht hast du mit Aggression in Wort und Tat zu kämpfen. Sowas kommt oft in Stresssituationen heraus oder wenn wir mit einer Situation nicht zufrieden sind. Ich denke, das ist sehr oft ein Merkmal von uns Männern. Oder Lügen, Halbwahrheiten. In der heutigen Zeit würden es vielleicht als alternative Fakten nennen. Das Motiv kann Angst vor Menschen sein. Du willst andere nicht verletzen, indem du harte und unbequeme Wahrheiten sagst, oder aber, um nicht selber schlecht dazustehen. Und ich denke, viele weitere Beispiele könnten wir nennen. Ich habe die nur noch mal so aufgeführt, aber ich denke, ihr kennt euch auch selber ganz gut und wisst vielleicht, wo das eine oder andere bei euch zutrifft. Die Ich-Sucht, im Mittelpunkt zu stehen, Eifersucht, destruktives Gedankengut, überzogene Kritik. Und die Frage ist doch, stehst du, stehen wir dazu? Ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, dass uns das schon schwer fällt. Und da bin ich so dankbar, dass die Bibel so viele ehrliche Beispiele nennt. Man könnte das ja alles irgendwie schönen und könnte die schlechten Seiten wegnehmen, aber durch die offene Schilderung der Bibel und Charakteren können wir so viel lernen. Und damit bin ich dann auch schon beim zweiten Punkt. Nämlich, wir wollen uns den Mann Abraham anschauen. Der Abraham war ein Mann des Glaubens, keine Frage, und damit fangen wir auch an. Aber wir wollen heute auch mal auf diese Charakterschwäche von ihm schauen. Mit ihm begann die Geschichte Gottes und seines Volkes. Nach Genesis 12, 1. Mose 12, sind wir alle durch Abraham gesegnet. Ja, in Hebräer 11, wo die Glaubenshelden genannt werden, und über 40 Versen beziehen sich allein 11 Verse auf den Abraham. Und ich denke, das allein ist Grund genug, sich mit ihm zu beschäftigen und sein Leben zu studieren und seinen Glauben wahrzunehmen. Und was mich immer wieder sehr beeindruckt, er war der Freund Gottes, wird er genannt. Dreimal nennt die Bibel, ich meine, es sind dreimal, die Bibel ihn einen Freund Gottes. Im Jakobusbrief, 2. Chronik 20 und in Jesaja. Abraham, der Freund Gottes. Solch einen wunderbaren Titel hat meines Erachtens kein anderer in der Bibel bekommen. Und der Abraham, der war ein Pionier. Ja, er war bereit, Dinge hinter sich zu lassen und in das Unbekannte vorzurücken, Familie und Freunde, das Vertraute zu verlassen und bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und ein weiteres, der Abraham war ein Mann, der gelernt hatte, gehorsam zu sein. Er reagierte auf Gottes Berufung: Verlasse deine Familie, verlasse dein Land. Und später war er sogar bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Also Abraham ist wirklich ein Glaubensheld, das kann man nicht anders sagen. Aber wir lernen eben auch die schwache oder die menschliche Seite Abrahams kennen. Eine interessante Tatsache ist übrigens, wenn man sich das anschaut, dass bei all diesen negativen, sage ich es jetzt mal, Erlebnissen, die beiden als Paar auftreten. In allem. Die Sarah und der Abraham treten eigentlich bei all diesen Dingen, die negativ sind, als Paar aus. Was meine ich damit? Der Abraham lässt seine Frau Sarah für ihn lügen. In dieser Situation hört sie auf ihn und sie gehorcht ihm. Und einmal, als der Abraham auf seine Frau hört und er mit seiner Magd Hagar schlief, um Gott nachzuhelfen sozusagen, um ihm einen Sohn zu gebären, da verursachte dieser Rat seiner Frau bis heute politische Konsequenzen. Wir sehen daraus, die beiden waren in wirklichen Krisensituationen keine Hilfe füreinander. Sollte die Ehe nicht umgekehrt sein? Ich denke, das ist eine klare Warnung für Ehepaare. Fragt euch, wie helfen wir einander als Mann und Frau in einer Krise oder in schweren Situationen? Weisen wir uns gegenseitig auf Gott hin? Beten wir gemeinsam? Ermutigen wir einander, auf Gott zu vertrauen? Suchen wir gemeinsam sein Angesicht? Suchen wir seinen Rat? Wohl dem, der solch einen Partner in schwierigen Situationen hat. Wir schauen uns jetzt diese beiden Gelegenheiten an. Eine wird in 1. Mose 12 und eine in 1. Mose 20 berichtet. Und was auch interessant ist, zwischen diesen beiden Ereignissen liegen circa 24 Jahre. Man kann also nicht sagen, naja, das hat er halt zweimal hintereinander gemacht, sondern selbst über eine gewisse Zeit erleben wir dieses selbe Verhaltensmuster wieder. Ich habe den Text euch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist, ob ihr es lesen könnt. Sonst lese ich euch es ja vor. Als eine schwere Hungersnot im Lande ausbrach, suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sage doch, dass du meine Schwester bist. Dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Tatsächlich geschah es so, als Abraham nach Ägypten kam. Überall fiel seine Frau durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute rühmten sie vor dem Pharao und der ließ sie in den Palast holen. Ihretwegen überhäufte er Abraham mit Geschenken. Er ließ ihm Schafe, Ziege, Rinder und Esel zukommen, Sklaven und Sklavinnen, Eselstuten und Kamele. Doch weil der Pharao Abrahams Frau zu sich genommen hatte, schlug Jahwe ihn und seine Familie mit schweren Krankheiten. Da ließ der Pharao Abraham zu sich rufen, was hast du mir angetan? Warf er ihm vor. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Du hast sie als deine Schwester ausgegeben und nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, hier ist deine Frau. Nimm sie und geh. Dann gab der Pharao seinen Männern Befehl, Abraham und seinen Besitz sicher aus dem Land zu bringen. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und Abraham zog von Ägypten hinauf zum Negev mit seiner Frau und allem, was er hatte, und Lot ging mit ihm. Das zweite Ereignis, das verläuft ähnlich, sodass ich also hier auch nur einige Auszüge verlese. Kapitel 20, da heißt es, dass Abraham aufbrach und er zog weiter im Negev und lebte dann eine Zeit lang in Gerar. Dort gab er seiner Frau Sarah wieder als seine Schwester aus. Da ließ Abimelech, der König von Gerar, Sarah zu sich holen. Aber in der Nacht kam Gott im Traum zu Abimelech und sagte, du musst sterben, weil du diese Frau genommen hast, denn sie ist verheiratet und gehört einem anderen. Jetzt kommt was, was unheimlich spannend ist. Ja. Gott redet mit diesem König und der König antwortet, Abimelech hatte sie noch nicht berührt und erwiderte, Herr, willst du denn unschuldige Leute umbringen? Er hat doch selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester und sie hat das bestätigt und mir gesagt, er ist mein Bruder. Ich habe das mit reinem Gewissen und unschuldigen Händen getan. Jetzt weiter, das weiß ich. Auch sagte Gott im Traum zu ihm, Ja, du hast mit reinem Gewissen das getan. Deshalb habe ich dich auch davon abgehalten, vor mir schuldig zu werden und nicht gestattet, sie zu berühren. Was für eine interessante Unterhaltung. Doch jetzt gibt die Frau den Mann zurück. Er ist nämlich ein Prophet und wird für dich beten, damit du am Leben bleibst. Wenn du sie aber behältst, wirst du sterben, du und alles, was zu dir gehört. Abimelech ließ Abraham rufen und sagt ihm, wiederum, was hast du uns angetan? Womit habe ich mich an dir versündigt, dass du mich und mein Volk in diese schwere Schuld gestürzt hast? Du hast mir etwas angetan, was man einfach nicht tun darf. Was hast du dir nur dabei gedacht? Abraham entgegnete, ich dachte, an diesem Ort hat man bestimmt keine Ehrfurcht vor Gott und man wird mich umbringen wegen meiner Frau. Und da stattdessen hat Gott zu diesem König persönlich geredet. Als Gott mich dann aus meiner Heimat in die Fremde schickte, sagte ich zu ihr, tu mir einen Gefallen und gib überall, wohin wir kommen, mich als deinen Bruder aus. Da machte Abimelech Abraham ein Geschenk und ließ ihm Kleinvieh, Rinder, Sklaven und Sklavinnen zu ihm bringen. Auch seine Frau Sarah gab er ihm zurück. Soweit der Text. In diesen Geschichten erfahren wir von dieser Schwachstelle in Abrahams Charakter. Er ist unaufrichtig und egoistisch. Er ist selbstzentriert und nur um sein eigenes Leben besorgt. Aber schauen wir uns das mal nacheinander an. Die Geschichte beginnt mit dem ersten Prüfung seines Glaubens im verheißenen Land, nämlich einer Hungersnot. Ist sehr interessant. Dort, in dem Land, wo er hin sollte, kommt es zu einer Hungersnot. Es gibt ja auch Zeiten in unserem Leben, in denen es ruhig ist und wir Ruhe haben. Wie die erste Gemeinde in Jerusalem zum Beispiel. Ganz am Anfang noch, sie wurde von den Bewohnern Jerusalems geehrt, der Herr tat täglich hinzu. Aber diese friedlichen Zeiten in unserem Leben, die sollen uns praktische Erfahrung geben, um daraus zu lernen. Denn, das ist doch wahr, ein unerprobter Glaube ist kein wirklicher Glaube. Wenn du es also ernst meinst in deiner Nachfolge mit deinem Glauben an Gott, dann wirst du herausgefordert. Das ist eine Tatsache. Der Dave Sawatzki, der hat das einmal bei der Vorbereitung zu einer Konferenz in Kirgisistan gesagt, das fand ich echt griffig, mit Vision kommt immer auch Opposition. Ja, wenn du gute Gedanken hast, die uns als Gemeinde, die dich in deinem Glaubensleben hervorbringen, das ruft immer auch Opposition hervor. Also, sagt er, sei darauf vorbereitet. Mit Vision kommt immer auch Opposition. Und hinzu kommt, dass manchmal Gott eine Prüfung von einer Seite aus zulässt, von der wir es gar nicht erwarten. Vielleicht war der Abraham ja auf einen kriegerischen Konflikt mit den Kanaanitern in seinem Nomadensein oder irgendetwas anderes vorbereitet. Aber eine Hungersnot in dem Land, in das Gott ihn geführt hatte, Entschuldigung. Und die Frage ist doch, wie gehst du, wie gehen wir mit unerwarteten Herausforderungen um? Erleben wir nicht gerade selbst in unserer Gemeinde, wie die unterschiedliche Sicht auf Corona Gemeinden und Christen spaltet? Nicht die Tauffrage, die Unverlierbarkeit des Heils oder die Frage nach der Souveränität Gottes, sondern der Umgang mit einem kleinen Virus ist in der Lage, uns Christen in unversöhnliche Lager zu spalten. Aber die Frage ist, wie gehst du in Zeiten der geistlichen Hungersnot in deinem Leben um? Lassen wir nach, Zeit mit ihm zu verbringen, die Bibel zu lesen, mit ihm zu sprechen im Gebet? Verlieren wir vielleicht die Verheißungen und Segnungen Gottes aus unseren Augen? Stellen wir Gottes Führung in Frage? Abraham verließ Kanaan und ging nach Ägypten. Dort erwartete er sich Hilfe. Gott hatte ihm nie gesagt, er solle das Land verlassen. Nein, Abraham nahm jetzt die Dinge selbst in die Hand. Und es ist sehr interessant, Gott segnet diesen unerlaubten Schritt nicht. Dabei klingt die eine Entscheidung, diese weltliche Lösung, hier ist Hungersnot, also gehen wir dahin, wo es besser aussieht. Doch so logisch. Und es ist manchmal so. Aber auch geistlich gesehen ein Vergleich, wenn wir uns mal Ägypten und Kanaan anschauen, wofür stand denn Ägypten eigentlich? Ja, da lesen wir in 5. Mose 11 zum Beispiel, das Land, das du betrittst, um es zu übernehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, aus dem du gekommen bist. Und dann führt Gott sozusagen einige weitere Punkte da auf, das ist sehr interessant. Und was er daran deutlich macht, Ägypten war vom Nil abhängig, ja, dass er das Land bewässerte. Aber in Kanaan, da waren sie von Gottes Fürsorge abhängig. Und ich denke, das ist eine gute Analogie. Ägypten stand für die Welt. Und das erinnert daran, dass wir uns aus eigener Kraft, aus eigener Stärke herausleben. Hilf dir selbst. Oder so vollmundige Versprechen, yes, we can. Das ist das Motto der Welt. Anstatt unter der Autorität und Führung Gottes zu leben, wo wir voll und ganz von seiner Bestimmung abhängig sind. Oder Jesaja 31, da warnt er sogar davor, wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, und man könnte jetzt dazu sagen, die sich auf die Welt verlassen, um Hilfe zu holen, die auf Pferde angewiesen sind, die auf die Vielzahl ihrer Wagen und auf die große Kraft ihrer Reiter vertrauen, aber nicht auf den Heiligen Israels schauen oder Hilfe vom Herrn suchen. Wenn wir doch lernen würden, in jeder Krise nur auf den Herrn zu vertrauen. Bevor die beiden nach Ägypten einreisen, lesen wir von diesem ehelichen Abkommen, so will ich es mal bezeichnen. Offensichtlich war Sarah trotz ihres schon, ja, ich würde mal sagen, fortgeschrittenen Alters eine recht schöne Frau. Abraham nennt sie schön, die Ägypter sagen sogar sehr schön. Also das Umfeld hat sie noch positiver wahrgenommen als der eigene Mann. Der Abraham stiftet seine Frau an, um seiner selbst willen zu lügen. Und es ist interessant, es scheint so, als ob er sich nur um sein eigenes Leben kümmert. Obwohl doch Gott ihm diese Verheißung gegeben hatte, in 1. Mose 12, Vers 3, dass er der ist, der gesegnet ist. Und durch ihn will er einfach die Völker, die Welt segnen. Gott hätte ihm niemals zugelassen, dass der Abraham Schaden erleidet. Wie ist das mit uns? Wie oft haben wir keinen oder kleinen Glauben? Wie schnell misstrauen wir der Führung durch Gott? Es gibt ein interessantes Sprichwort. Das heißt, wenn du einen Gedanken säst, wirst du eine Tat ernten. Wenn du eine Tat säst, wirst du eine Gewohnheit ernten. Wenn du eine Gewohnheit säst, wirst du einen Charakter ernten. Charakter ist nichts, was vom Himmel fällt. Und deshalb sagt der Randy Alcorn auch, unser Charakter von morgen ist das Ergebnis unserer Gedanken von heute. Denn bei Abraham begann alles mit einem falschen Gedanken. Er sagt, dass ich um deinetwillen gut behandelt werde und mein Leben wegen dir verschont bleibt. Er denkt nur an sich. Und interessant, es ist ihm völlig egal, dass seine Frau ja in dieser Zeit, wenn sie beim Pharao ist, von diesem missbraucht oder misshandelt werden könnte. Und da habe ich so gedacht, ja, so sind wir Menschen. So sind wir. Denken an uns selbst. Und der Abraham wird hier auf zweierlei Weise schuldig. Erstens, er misstraut Gott und seiner Verheißung, ihn zu einer großen Nation zu machen und dass er in der Lage ist, ihn eben auch in dem hungernden Land Kanaan für ihn zu sorgen oder ihn aber in Ägypten zu beschützen. Und zweitens lässt er Sarah für sich lügen. Und es hilft nicht wirklich, dass er ja später sich rauszureden versucht, dass die Sarah ja seine Halbschwester ist. Der wichtige Punkt war, ja, sie waren verheiratet. Und das bedeutete, dass er als ihr Mann für sie sorgen und sie beschützen musste. Jemand hat mal gesagt, nichts gefährdet unseren Glauben mehr als ethische Fragen. Die Verwendung von Halbwahrheiten, hat diese Person dann weiter gesagt, ist eine große Versuchung für Gläubige. Und der Abraham, der scheiterte daran. Sicherlich müssen wir ganz demütig bleiben und dürfen jetzt nicht groß mit dem Zeigefinger auf den Abraham zeigen. Da haben wir genug Dinge, wo wir vor unserer eigenen Haustür kehren müssen. Der natürliche Mensch ist nämlich immer dazu hingezogen, Kompromisse einzugehen, wenn er etwas oder jemanden fürchtet. Aber, und das ist ja auch manchmal interessant in der Bibel, zunächst scheint dieser Plan, dieser selbstgemachte Plan, ja zu funktionieren. Wir lesen ja, ihretwegen überhäufte er Abraham mit Geschenken. Er ließ ihm Schafe, Ziegen, Rinder und Esel zukommen. Sklaven und Sklavinnen, Eselstuten und Kamele. Abraham empfing Gutes vom Pharao. Es scheint, dass Abraham sehr gesegnet wurde, aber es stellt sich heraus, dass das Geschenke waren, die sehr schädlich waren. Man könnte sagen, Abraham bekommt hier schlechte Geschenke. Üble Geschenke. Dinge, die er bekam, hatten fatale Folgen für seinen weiteren Lebensweg. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Das erste ist das Vieh, was er in Ägypten bekommen hatte. Das wird letztlich der Grund zur Trennung von Lot. Das lesen wir im Kapitel 13 dann. Sie streiten sich mit Lots Hirten, weil das Land zu klein geworden war. Aber dieser Streit, der brachte den Lot nach Sodom. Und das Weitere, eines dieser Dienstmädchen, die Abraham oder Sklavin, die Abraham vom Pharao empfing, war die Hagar. Sie verursacht Probleme in der Ehe von Abraham und Sarah und ist der Ausgangspunkt, ja der Auslöser für die spannungsreiche Beziehung zwischen Juden und Muslimen bis heute. Und es ist doch interessant, dem Abraham fehlte die moralische Kraft, zu den Gaben des Pharao Nein zu sagen. Bei einer anderen Gelegenheit in 1. Mose 14, als er dem König von Sodom geholfen hatte, da den Lot aus der Gefangenschaft zurückzubringen, da hatte Abraham noch die Kraft zu sagen, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Aber leider handelt der Abraham in 1. Mose 12 eben nicht mit einem guten Gewissen. Ist das nicht interessant? Wenn wir nicht nach Gottes Wort handeln, dann haben wir keine geistliche Kraft, ein reines Gewissen zu bewahren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Geschichte zeigt mir, selbst offensichtliche, selbst äußere Segnungen können negative Folgen haben. Für Abraham waren diese Gaben lebenslange Erinnerungsstücke für sein eigenwilliges und von Gott unabhängiges Handeln. Und vielleicht gibt es ja auch in deinem Leben solche Dinge, die dich an deine eigenen eigenwilligen Entscheidungen erinnern. Ist euch zum Beispiel aufgefallen, dass in diesen ersten Versen Gott gar nicht erwähnt wird? Weder mit einem Wort, noch dass er der Handelnde, ans Handelnde eingreift. Erst als die Situation schwierig wird, da greift der Herr zum Glück, könnte man sagen, ein. In Vers 17 geht es los. Aber der Herr. Und zwar Gott handelt um seine Verheißung der Sarai gegenüber. Er hat alles im Griff. Und es ist allen Beteiligten klar, dass es Gott ist, der handelt. Und darum muss der Abraham dann aber auch vor den Pharao kommen. Und das ist natürlich auch eine Situation. Der Pharao stellt dem Abraham drei peinliche Fragen. Was hast du mir angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie zu meiner Frau genommen habe? Hier lehrt der Pharao ihn eine Lektion. Und Abraham hat nicht wirklich Antworten. Er schweigt. Und das ist übrigens auch gut so. Denn manchmal ist in sich gehen und nachdenken angesagt. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir kompromissbereit sind, dann haben wir keine geistliche Kraft. Dann können wir kein wirkliches Zeugnis sein. Und alles in allem, in der Zeit außerhalb des Willen Gottes, konnte Abraham kein Zeugnis und Werkzeug in der Hand Gottes sein. Er schämte sich nun vor dem Pharao, der ein Bild für die Welt ist. Und in der Begegnung mit dem Abimelech in Kapitel 20 ist es sogar noch schlimmer. Hört euch mal an, was der Abraham da gesagt hat. Da sagt er, ich dachte, an diesem Ort hat man bestimmt keine Ehrfurcht vor Gott. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Abimelech, der erteilt dem Abraham hier eine Lektion. Und auch er stellt diese Fragen. Was hast du uns da angetan? Womit habe ich mich an dir versündigt, dass du mich und mein Volk in diese schwere Schuld gestürzt hast? Du hast mir etwas angetan, was man einfach nicht tun darf. Autsch. Das hat wehgetan. Du hast mir angetan, was man niemals tun darf. Hast du das jemals in deinem Leben erlebt, dass dich die Welt, Menschen, die Gott nicht kennen, dich wegen eines moralischen Versagens, einer Sünde für schuldig befunden haben und dich damit konfrontierten, weil deine Tat mit deinem Reden nicht übereinstimmte? Ich hätte nie erwartet, dass du das als Christ machst. Und da musste ich so denken, was für eine Schande oder zumindest eine demütigende Erfahrung, wenn die Welt uns an unsere moralischen Werte und biblischen Prinzipien erinnern muss. Wenn du und ich, wenn wir etwas Ähnliches erlebt haben oder erleben mussten, dann hoffe ich, dass wir uns damals dann nicht verteidigt hatten und versucht haben, unser Verhalten zu rechtfertigen. Die Leute in unserem Umfeld werden uns an unsere Reaktion messen. Und noch mehr unsere eigenen Kinder. Was lernen sie aus deiner und meiner Reaktion? Dass wir Buße tun, Fehler eingestehen können oder dass wir uns zu rechtfertigen suchen? Wow, wenn ich in mein eigenes Leben schaue, da befürchte ich, dass wir manches Mal versagen. Und dadurch vielleicht sogar das zuvor begangene Unrecht noch vertiefen. Und das Traurige ist, dass wir Abrahams Charakterschwäche nicht nur in Kapitel 20 wieder vorkam, sondern es wird noch schlimmer. Sie wurde an die nächste Generation weitergegeben. Da passt das zu, was du gesagt hast, zeugnishaft, ne? Dieses schlechte Gewissen. Wo man einfach merkt, da gibt es Dinge im Leben der Eltern und schwupps, guck mal, das hat ja der Sohn auch oder die Tochter. Und ich denke, das ist tragisch. Tragisch, wenn sich diese Dinge, diese Fehler an den Kindern fortsetzen. Isaak hatte sicherlich von diesen Ereignissen erfahren. Und dieselbe Schwäche setzt sich eben fort in der nächsten Generation. Was für eine Warnung für uns Eltern. Diese bohrenden Fragen wurden dem Abraham von dem Pharao und von dem Abimelech gestellt. Aber ich bin sicher, dass auch die Sarah und seine Diener dem Abraham vielleicht die Frage stellten, Abraham, warum hast du das gemacht? Der Petrus ermahnt die Gläubigen in 1. Petrus 2,16, die Freiheit nicht als Deckmantel für die Bosheit zu missbrauchen. Wir sollten uns unserer nicht zu sicher fühlen, sondern uns davor fürchten, wozu wir von der Natur aus alle fähig sind. Es war allein Gott des Gnade und seiner Treue, die Abraham auch in dieser Situation nicht verlassen hat, sondern er war es, der es zu einem guten Ende gebracht hat. Denn als der Abraham dann von dieser Situation zurückkommt, sehen wir seine Suche nach dem Herrn. In 1. Mose 13 heißt es, er zog von einem Lagerplatz zum anderen, bis er wieder an die Stelle kam, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, wo er früher den Altar gebaut hatte. Dort rief Abraham den Namen Jahwes an. Was für ein versöhnliches, ein gutes Ende. dass der Abraham wieder zu seinem Gott zurückkehrt. Er lässt von seinen eigenwilligen, selbstgemachten Plänen und kehrt zu dem zurück, der von sich gesagt hat, ich bin dein großer Lohn. Und schließlich noch ganz kurz, welche Lektionen können wir aus dieser Geschichte lernen? Ganz kurz 4 Punkte, was ich jedenfalls aus dieser Geschichte gelernt habe. Erstens, vertraue dem Herrn, egal wie schwierig die Umstände auch sein mögen. Wir hatten gesagt, Gott wird deinen und meinen Glauben auf die Probe stellen. Die Frage ist, vertraust du dem Herrn, egal unter welchen Umständen du lebst? Rechnest du mit seinem Handeln und mit seinen Möglichkeiten? Es ist dieser Gott, der selbst zu Abraham und Sarai sagt, dass sie ein Kind haben werden, und er sagt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein, das gibt es nicht. Und wir alle wissen das, zumindest theoretisch. Leider können dieses Wissen und diese geistlichen Tatsachen verschwinden, wenn wir uns im Krisenmodus befinden. Und dann neigen wir dazu, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Darum lasst uns immer wieder einander ermutigen, allein und ganz dem Herrn zu vertrauen. Das Zweite, achte auf deine Charakterschwächen. Wie können wir uns dieser Schwächen bewusst sein? Wir finden ein sehr gutes, darf ich es mal so sagen, Rezept in der Bibel. Der David sagt im Psalm 139 am Ende, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Der kennt das. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt, und leite mich auf ewigem Weg. Ein sehr wichtiges Gebet. Der David vertraute nicht auf sich selbst. Und wir könnten blind für unsere eigene Charakterschwäche sein. Einige von uns haben vielleicht die Tendenz, zu gut von sich zu denken. Andere wiederum denken sehr niedrig von sich. Nur Gott ist derjenige, der unsere, der dein und mein Herz in der Tiefe kennt. Und daneben ist es so gut, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die ehrlich zu uns sind. Wenn Leute, die dich kennen, etwas über ein negatives und häufig wiederkehrendes Verhalten von dir sagen, dann könnte das eine deiner Charakterschwächen sein. Dann reagiere nicht, so bin ich halt. Sondern wir alle brauchen Korrektur und wir brauchen dieses Gebet, Herr, zeige mir mein Herz. Und es ist eine schlechte Reaktion, wenn wir uns rechtfertigen und trotz besseren Wissens verteidigen. Drittens, mach keine Kompromisse oder Abstriche von deinen ethischen Standards. Die Welt beobachtet uns und dein und mein menschliches Vorbild könnten Stolpersteine für Menschen sein, die ihn nicht kennen oder noch schlimmer vielleicht deine eigenen Kinder. Können wir uns die zerstörerischen Folgen vorstellen, wenn ein Sohn seinen Vater beim Pornoschauen zusieht? Derselbe Vater, der vielleicht am nächsten Sonntag einen Gemeindedienst ausführt? Wir könnten unsere geistliche Autorität verlieren, und nicht nur im Leben Isaaks sehen wir, dass die Charakterschwäche seines Vaters auch er angenommen hat. Nehmen wir diese Reaktion des Abimelech als ernste Warnung. Eine Lüge ist eine Lüge. Verdirb dir nicht dein christliches Zeugnis. Wir haben ein großartiges Beispiel in Jesus. Er suchte in allen Situationen den Willen seines Vaters und er tat nur das, was er beim Vater sah. Und das Letzte, weder jedes Geschenk ist gut, noch jede Schwäche oder Krankheit ist negativ. Wir sehen die üblen Gaben, die Abraham vom Pharao bekam. Es hat nur negative Folgen. Er bekam sie durch Lüge und er verdiente sie sich nicht. Wenn wir durch Falschaussagen unserer Steuererklärung oder bei anderen Behörden Geld rausschlagen, dann haben wir davon keinen Segen. Und ein letztes möchte ich auch an dieser Stelle sagen, wir neigen ja oft dazu, jede Krankheit und jede schwierige Situation, ich nenne es jetzt mal, wegzubeten. Und ich möchte uns mal herausfordern, dass wir auf diese Weise die Gelegenheit verpassen könnten, in unserem Glauben zu wachsen und unsere Schwäche als Gewinn zu erkennen. Vielleicht möchte Gott dich und mich nämlich genau dadurch etwas lehren, dich noch mehr von ihm abhängig zu machen. Was wäre, wenn Abraham trotz der Hungersnot in Kanaan geblieben wäre und er auf Gottes Verheißung und Gottes Handeln gewartet hätte? Paulus ist dafür ein gutes Beispiel. Gott hat ihm viel Not bereitet, denn er hat ja diesen Pfahl im Fleisch, wie er ihn nennt. Ja, er betete ernsthaft und mehrfach darüber. Er flehte Gott an, ihn doch davon zu befreien. Aber wir kennen die Antwort Gottes. Er sagt, er hat Paulus dazu gebracht, zu erwidern, dass Gottes Macht sich in der Schwachheit offenbart. Es klingt komisch, aber lernen wir dankbar zu sein für einen solchen Dorn. Es ist menschlich, um Befreiung zu bitten, keine Frage. Aber wir wissen, dass nicht immer die Freiheit von Last ein Segen ist. Versteht mich nicht falsch, natürlich können und sollen wir für Gesundheit, für Befreiung von Krankheit und Schwierigkeiten beten, keine Frage. Aber, und das wünsche ich mir, deshalb betone ich das heute Morgen, dass wir nicht darin eine Gelegenheit Gottes verpassen, in unserem Leben und mit uns zu arbeiten. Ich schließe. Abraham, ein Mann des Glaubens, Vater der Nationen und Gehorsam, aber auch ein Mann mit einer schweren Charakterschwäche. Doch vor allem ist auch diese Geschichte wieder ein Beispiel unseres barmherzigen Gottes, der uns trotz unserer Schwächen und unseres Unglaubens zu seinem Ziel bringt. Denn, und mit diesem Zitat von Robert Cleaver Chapman möchte ich schließen, es gibt keinen Charakterzug an uns, der so schlecht ist, dass Gott ihn nicht heilen könnte. Nochmal, es gibt keinen Charakterzug an uns, der so schlecht ist, dass Gott ihn nicht heilen könnte. Amen.